Herzlich willkommen, lieber Michael, zu einer neuen Folge von Vibertalks. Ich freue mich, dass du heute da bist und ich würde an dich übergeben für eine kurze Vorstellung.
Ja, Lisa, vielen Dank, dass ich da sein darf. Muss ich überlegen, in welche Kamera ich schaue. Michael Sambale, bin für die DATEV im Außendienst tätig und betreue da Kanzleien und deren Mandanten rund um die Themen Digitalisierung, Automatisierung und Schnittstellen. Und ein ganz wesentlicher Teil oder einer der wesentlichen Teile in den letzten Jahren war das Thema E-Rechnung. Und ich glaube, dafür bin ich heute da.
Vibertalks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Wir hatten ja auf dem Innovation Circle der DATEV schon einen interessanten Austausch dazu. Und daraufhin dachte ich mir, dass das alles, was du zu sagen hast, sicherlich auch für unsere Zuhörer interessant sein könnte. Vor allem auch die Unternehmer da draußen, als auch die Steuerkanzleien. Und wir wollen heute mal reinstarten und über das bürokratische Thema E-Rechnung sprechen. Was ist denn das überhaupt? Wenn jetzt so nie jemand damit zu tun hatte, vielleicht magst du uns kurz abholen, was das ist, was das konkret bedeutet für ein Unternehmen an sich und wie man am besten damit umgeht.
Du hast ja gesagt, ich darf dir Gegenfragen stellen. Ich würde tatsächlich an der Stelle mit einer Gegenfrage starten. Ich hatte ja kurz Zeit, mir noch welche zu überlegen. Wenn du jetzt mal so an deine Mandanten denkst, was würdest du behaupten, wäre in deren Augen das heißeste, wichtigste, relevanteste Digitalisierungsthema in den nächsten Jahren?
Unabhängig jetzt von der E-Rechnung?
Egal, welches Thema dir einfällt.
Ich würde es vielleicht konkret unter dem Begriff Prozesse subsumieren. Mhm. Also ich glaube, dass jedes Unternehmen da draußen sich Gedanken machen sollte, wie aktuell die Prozesse laufen und wie sie künftig laufen sollten. Mhm. Weil da geht es ja nicht nur um die gesetzlichen Anforderungen, wie auch das Thema E-Rechnung, sondern auch, was mache ich zum Beispiel mit Automatisierung und KI, das ja auch gerade super gehypt wird. Und wie schaffe ich es irgendwie auch, vielleicht auch den Fachkräftemangel in speziellen Bereichen. Also wir haben gerade viele Leute auf dem Markt, aber die Guten sind ja dann doch immer rar, irgendwie abzubilden und zu wachsen.
Ja.
So würde ich das zusammenfassen.
Das hast du sehr diplomatisch formuliert. Ich hab ja auch ab und an mit Mandanten zu tun. Und meiner Erfahrung nach ist das Thema Prozesse so schön, dass für euch in den Kanzleien wäre, für die Mandanten häufig nicht ganz oben auf der Agenda. Denn das haben wir ja schon immer so gemacht. Ja, hat ja gut funktioniert die letzten 40 Jahre. Und mein Eindruck ist eher, dass im Kopf vieler Unternehmen das Thema KI tatsächlich eins der wichtigsten ist. Ja, was kann man damit tun? Wie kann man das nutzen? Und ihr habt ja einen Podcast vor ein paar Folgen zu dem Thema gemacht. Das ist sicherlich wichtig, weil es viele Dinge ersetzt. Aber was für jeden einzelnen unternehmerisch tätigen Mandanten von euch meines Erachtens das wichtigste Thema in den nächsten Jahren sein wird, ist tatsächlich die E-Rechnung. Denn es ist ein gesetzliches Thema. Das muss jeder umsetzen. Das muss der Kleingewerbetreibende Einzelkämpfer muss genauso mit E-Rechnung umgehen können wie der multinationale Konzern. Jedes Mandat, das zumindest die umsatzsteuerrechtlichen Kriterien erfüllt, muss damit irgendwie umgehen können. Und ich habe so den Eindruck, dass das von vielen noch sehr stiefmütterlich gemacht wird. Und es ist gar nicht schwierig. Und deswegen ist es schön, dass ich heute da sein kann. Und der Vorteil ist, das, was du angesprochen hast mit Prozessen, das ist eine ideale Ergänzung. Denn es ist eine Gelegenheit, dass ich mir meine heutigen analogen Prozesse, du weißt, ich bin ein Freund offener Worte, ich werde das jetzt in dem Rahmen ein bisschen weicher formulieren als im Gespräch am Innovation Circle, einen nicht so optimalen analogen Prozess sollte ich halt in einen guten digitalen Prozess übersetzen und nicht aus einem eher schlechten analogen Prozess, der halt vielleicht in den letzten Jahren funktioniert hat, einen schlechten digitalen Prozess machen. Und damit spielt es doch alles wieder in genau auch den Punkt, den du gerade genannt hast. Und das ist halt ein guter Ansatz, der da hilft.
Sehr gut. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was die E-Rechnung ist. Magst du uns das nochmal kurz erklären?
Das wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Die E-Rechnung ist, wenn man es ganz simpel runterbrechen will, eine elektronische Rechnung. Das wäre jetzt nur ein bisschen zu einfach, denn dann würde jetzt jeder, der schon mal ein PDF gesehen hat, sagen, mache ich, kriege ich, Haken dran, ne? Weiß ich, wie es geht. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wenn wir heute von elektronischen Rechnungen, also in der Regel einem PDF reden, dann haben wir im Grunde ja nur eine digitalisierte Version eines Papierbelegs. Ich habe also keine strukturierten Daten, die ich für irgendwelche Systeme nutzen kann, sondern ich bin auf meine menschliche Erkennung der Information oder alternativ auf eine OCR-Texterkennung angewiesen, die mir Daten für meine Folgesysteme aufbereitet. Die E-Rechnung im eigentlichen Sinne ist eine Rechnung, die genau das behebt, weil sie mir einen Datensatz mitbringt. Und da haben wir eine europäische Norm, die wir erfüllen müssen. Das ist die EN 16931. Und in dieser europäischen Norm ist genau beschrieben, was für Felder in einer E-Rechnung bzw. einem E-Rechnungsdatensatz vorhanden sein dürfen. Und innerhalb dieser Felder gibt es je nach Land bestimmte Pflichtfelder. Das kann jetzt dir aus dem Kopf nicht alle in Deutschland aufzählen, weil es auch ein bisschen im Wandel im Moment gerade ist. Man kann so im weitesten Sinne sagen, die Pflichtfelder entsprechen so ungefähr den Vorsteuerabzugskriterien. Und diese Informationen müssen in einem Datensatz enthalten sein, der die eigentliche Rechnung dann ist. Und da gibt es in Deutschland zwei wesentliche Formate, die so etabliert sind. Das eine ist die X-Rechnung. Jeder Handwerker hat davon schon mal gehört, der für irgendeine Behörde eine Rechnung gestellt hat, weil die seit einigen Jahren X-Rechnungen brauchen. Kleine Fußnote an der Stelle. Bundesbehörden auf jeden Fall. Bei Landesbehörden ist es noch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, da muss ich das tun. Es gibt Bundesländer, da muss ich das nicht tun. Und du bist in einem, genau wie ich, weil wir im gleichen Bundesland gerade sitzen. In Bayern ist es so, dass die E-Rechnung auf Landesebene momentan noch ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt wird. Also da genügt im Zweifelsfall noch das klassische Fax in den Behörden. Das wird sich aber definitiv ändern, denn wir reden am Ende, und da sage ich gleich noch was zum zeitlichen Ablauf, von EU-Recht, was umgesetzt werden muss. Also wir haben eine Deadline, bis wann das durch sein muss. Also X-Rechnung, reine Datensatzrechnung. Das ist eine XML-Datei, die kann ich beispielsweise per E-Mail heute bekommen, mach die und lade die dann in mein Programm hoch. Ich könnte sie aber theoretisch auch öffnen und verändern, weil es halt einfach nur eine XML-Datei ist, die ich mit meinem Windows-Editor einfach bearbeiten könnte, wenn ich das will. Die Alternative ist die sogenannte Zugpferdrechnung in Deutschland. Haben bestimmt auch einige von deinen Hörern und Hörerinnen schon mal irgendwie was davon mitbekommen. Zugpferd bedeutet, ich habe diesen elektronischen Datensatz, diesen EN16931-konform elektronischen Datensatz, eingebettet in ein PDF. Ich erkläre das eigentlich immer so, dass man sich das PDF vorstellen kann, dass es einen Rucksack mitbringt mit dem Datensatz. Jetzt habe ich mir letztens von einem Kollegen sagen lassen müssen, Michael, das ist als Vergleich, ja, das Bild versteht jeder, es hinkt aber ein bisschen, weil man in dem Fall davon ausgeht, das PDF ist quasi das Wesentliche und der Rucksack kommt nur mit. Eigentlich müsste man sagen, der Rucksack trägt den Träger. Denn die XML-Datei ist der relevante Baustein in diesem Zugpferdformat. Was kann man vielleicht noch sagen, so ein bisschen, weil man ja E-Rechnung in verschiedenen Dingen auch vielleicht vom einen oder anderen Softwarehersteller hören wird. Und wenn jemand sagt, wir können E-Rechnung, heißt das noch nichts über das Format. Ja, weil ich habe jetzt X-Rechnung und Zugpferd beschrieben. Das müssen nicht die einzigen sein, die es gibt. Jedes Format, was dieser europäischen Norm entspricht, ist per se eine E-Rechnung. Wie das nachher heißt, also ob es vielleicht auch irgendwann mal so ein Edifact-Format in diesem Kontext gibt, und das muss es geben irgendwann, das ist davon erstmal völlig losgelöst. Man kann also heute mit den beiden verbreiteten Formaten sagen, dass jede Zugpferd und jede X-Rechnung ist zwingend eine E-Rechnung. Ja? Ob sie fachlich korrekt ist, ist nochmal dahingestellt. Aber nicht jede E-Rechnung ist halt eine X-Rechnung oder nicht jede E-Rechnung ist eine Zugpferdrechnung.
Okay, danke fürs Erklären. Wenn jetzt ich aber Unternehmer bin und ich bin weder bei der DATEV noch bei Vivatax, dann würde ich mich fragen, was soll denn das Ganze? Ja. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal abholen und auch ein bisschen auf Italien eingehen, weil das für mich persönlich schon ein bisschen so eine Erleuchtung war oder zum Verständnis beigetragen hat.
Vor ungefähr etwas über 10 Jahren hat die EU verabschiedet, dass auf europäischer Ebene bis 2030, also die Deadline Mitte 2030, die steht, alle Länder ein nationales Tax Reporting, also Echtzeitsteuerreporting einführen müssen. Da geht es um Umsatzsteuerbetrug, der reduziert und im besten Fall ganz vermieden werden soll, weil es ab diesem Zeitpunkt dann ein europaweites Echtzeit-Tax-Reporting geben wird. Bedeutet, wenn ich eine Rechnung von Deutschland nach Italien schicke, dann wird spätestens ab Mitte 2030 der deutsche Fiskus wissen, was ist dort an Umsatzsteuer drin. Und der italienische Fiskus wird es genauso wissen, was an Umsatzsteuer drin ist. Und wenn am Ende an einer der beiden Finanzbehörden eine falsche Steuer gemeldet wurde, dann wird es irgendwo ein rotes Lämpchen geben, was angeht. So die Vorstellung der EU. Und wir haben ganz viele Länder in Europa, also irgendwie alle am Ende, die Teil der EU sind, die davon betroffen sind. Und wir haben verschiedene Stadien, in denen die sich befinden. Wir haben Länder wie Deutschland, die seit 2025 die Empfangspflicht haben. Also alle Unternehmen in Deutschland müssen seit Anfang letzten Jahres zwingend in der Lage sein, E-Rechnungen empfangen zu können. Da genügt im ersten Schritt eine E-Mail, ja, um das zu empfangen, elektronischer Briefkasten. Und dann sind wir in verschiedenen Steps bei uns unterwegs. Das heißt, ab nächstem Jahr, 2027, müssen alle Unternehmen, die mehr als 800.000 Euro Jahresumsatz in 2026, also diesem Jahr hatten, viele Zahlen, ich weiß, zwingend E-Rechnungen versenden. Ab 2028 müssen alle Unternehmen in Deutschland zwingend E-Rechnungen versenden. Jetzt baue ich gleich eine kleine Spannungsstufe auf. Es gibt ein paar Regelungen, die wir uns nachher noch anschauen werden, weil es ein paar Ausnahmen gibt. Das nehme ich aber nicht vorweg. Und so haben wir quasi das Ziel, bis 2028 empfangs- und versandseitig in Deutschland fertig zu sein. Und theoretisch sollte es 2028 in Deutschland dieses nationale Echtzeit-Tax-Reporting geben. Jetzt sind wir leider in Deutschland noch nicht ganz so weit, weil die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie das genau aussehen soll, momentan noch in der Ausarbeitung sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir das nationale Reporting vielleicht auch erst 2029 oder vielleicht sogar erst 2030 bekommen. Und jeder, der weiß, wie gut Flughäfen und Bahnhöfe in Deutschland gebaut werden, der weiß, vielleicht ist das auch durchaus realistisch an der einen oder anderen Stelle. Da müssen wir also ein bisschen abwarten, wie sich das genau entwickelt. Jetzt gucken wir uns mal andere Länder an. Italien hast du als Beispiel genannt. Italien hat die E-Rechnung verpflichtend bereits fertig eingeführt. Und in Italien ist es so, dass sie schon seit vielen Jahren eine zentrale Plattform haben, über die Kassendaten gemeldet werden. Und Italien hat genau diese zentrale Plattform genutzt, um E-Rechnungsdaten zu versenden und zu empfangen. Das heißt, es ist so, dass ich in Italien als Unternehmer, wenn ich eine Rechnung an einen anderen Unternehmer verschicke, diese Rechnung in die italienische Steuerplattform, nenne ich es jetzt einfach mal, hochlade. Dort wird sie entsprechend geprüft anhand der Kriterien und der Rechnungsempfänger lädt sie sich dort wieder runter. Und nur eine Rechnung, die über diesen Kanal gegangen ist, ist rechtlich gültig. Und die Italiener hatten zwischen Gesetz verabschiedet und Einführung 6 Monate Zeit. Am Ende haben sie ungefähr 9 Monate gebraucht. Das hat sich ein bisschen verschoben. Die haben es aber deutlich konsequenter durchgezogen als wir in Deutschland, die eben zwischen 25 bis 28 3 Jahre Zeit haben dafür. Das finde ich sehr beeindruckend. Und das Spannende ist, in Italien funktioniert sehr, sehr gut. Es haben sich so ein paar Dinge eingebürgert. Das wird sicherlich auch auf deutscher und europäischer Ebene in irgendeiner Form so passieren, dass die Italiener beispielsweise ihre Rechnungen, die sie an einen Kunden schicken, häufig trotzdem noch vorab so als, Entwurfsrechnungen an den Kunden schicken, um zu sagen, schau mal bitte drüber, passen die Positionen drauf, passen die Adressdaten drauf und so weiter und so fort. Denn es ist wohl in Italien relativ kompliziert, eine einmal verschickte Rechnung für Kleinigkeiten zu korrigieren. Also eine falsche Adresse kann ich nicht einfach korrigieren, sondern ich muss die komplette Rechnung, wie es ja in Deutschland eigentlich auch korrekt wäre, stornieren und eine neue Rechnung erstellen. Und da hat sich so ein bisschen ein Nebenkanal entwickelt. Ja, vorab einmal drüber schauen über den Entwurf, dann das Okay geben und danach lade ich es in die Plattform hoch. Ich vermute mal, in Deutschland könnte sich sowas Ähnliches entwickeln, damit man genau diese Überarbeitungsdinge hat. Frankreich, Belgien, ich habe bei mir parallel noch mal eine Liste auf. Frankreich, Belgien, Polen, Kroatien, Lettland führen das Ganze auch ein. Spanien ist dabei. Die beginnen mit großen und kleinen Unternehmen. Italien, Rumänien, Ungarn, Serbien haben das bereits eingeführt. Griechenland ist natürlich auch dran. Es gibt aber noch EU-Länder, ne? Wenn ich jetzt hier auf so meine Karte gucke, die ich da habe, da ist jetzt beispielsweise Österreich ist da jetzt noch grau. Ja, die Österreicher, die sind auch dran, das weiß ich, aber die sind eben noch nicht ganz so weit von ihrem Prozess wie jetzt wir in Deutschland oder Italien. Heißt aber nicht, dass die nicht am Ende auch konsequent sagen, ja, wir nehmen nicht 3 Jahre oder 2 Jahre Zeitablauf, sondern wir ziehen das auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr durch.
Okay, sehr spannend, wie die anderen EU-Länder da so uns voraus sind oder hinterher. Wenn du jetzt Unternehmer wärst, was würdest du machen in den nächsten 12 Monaten? Wie würdest du vorgehen, ganz konkret?
Ich würde natürlich mit meiner Kanzlei sprechen. Es ist ja immer wichtig. Und einfach, um zu gucken, wie ist meine Kanzlei bei dem Thema aufgestellt, hat die vielleicht Empfehlungen.
Ja. Gibt es da SOS-Hinweise? Also woran merke ich als Unternehmer, ist meine Kanzlei nicht gut aufgestellt? Kurze Zwischenfrage zu dieser Antwort.
Naja, ich sag mal so, wenn meine Kanzlei stand heute mir noch gerne jeden Monat meinen Pendelordner in Papierform abnimmt, dann hätte ich Bedenken, was die Digitalisierungsfähigkeit der Kanzlei angeht. Auch da wieder kleine Fußnote. Es sei denn, wir haben ganz viele Kanzleien bei uns, die in-house digitalisieren. Ja, also es heißt nicht unbedingt, nur weil eine Kanzlei einen Pendelordner annimmt, dass sie gar nicht digital arbeitet. Aber wenn eine Kanzlei sagt, ich will den Pendelordner nicht, sondern ich will die Rechnungen alle elektronisch, dann weiß ich, dass sie potenziell zumindest schon mal damit rechnet, dass auch eine E-Rechnung drunter sein kann. Das zweite ist, wie kriege ich die Rechnung meiner Kanzlei? Ja, bekomme ich da schön einen Brief einmal im Monat? Bekomme ich eine PDF-Rechnung, eine ganz klassische? Oder bekomme ich vielleicht eine E-Rechnung sogar schon über die E-Rechnungsplattform der Dativ, kleiner Werbeblock an der Stelle, über die ich das ja auch verschicken kann? Und ich sag mal, spätestens eine Kanzlei, die mir heute schon E-Rechnungen verschickt, völlig egal, ob als E-Mail oder über die E-Rechnungsplattform, die hat sich damit auf jeden Fall schon beschäftigt. Oder wenn die Kanzlei eine Mandantenveranstaltung zu dem Thema gemacht hat und ich mit dabei war. Wir haben da hunderte Veranstaltungen letztes Jahr gemacht zu dem Ding. Also es sind sehr, sehr viele Mandanten auch mit dabei gewesen. Oder schlichtweg, wenn sie mich aktiv anspricht, das kann auch sein. Das heißt, je digitaler ich heute mit meiner Kanzlei schon zusammenarbeite, desto besser würde ich mich erstmal aufgehoben fühlen an der Stelle.
Sehr gut. Und wenn du dann mit deiner Kanzlei gesprochen hast, wie würdest du weitermachen?
Also Kanzlei ist immer der eine Weg. Wie wollt ihr meine Daten zukünftig haben? Ja. Möchtet ihr es Unternehmen online, ne, Belegfreigabe, E-Rechnungsplattform, all diese ganzen Geschichten, die dann eine Rolle spielen können. Das Zweite, was ich auf jeden Fall machen sollte, weil das ist ja eher so der Empfangskanal, da bin ich abhängig von meiner Gegenseite, was die mir liefern. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, da wird es zum Teil noch bis 28 dauern, bis ich alles bekomme. Und wie gesagt, Ausnahmeregelungen, da reden wir nachher noch drüber. Und das Zweite, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist mir meine Software anzuschauen, mit der ich Rechnungen erstelle. Wenn ich dieses Jahr mehr als 800.000 Umsatz mache, dann muss ich ja ab nächstem Jahr zwingend E-Rechnungen erstellen. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und wenn ich eine Softwarelösung im Einsatz habe, die Stand heute keine E-Rechnung kann, dann habe ich ein Problem. Denn es gibt für mich dann eigentlich nur ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Variante ist, ich rede mit meinem Softwarehersteller, könnt ihr die E-Rechnungsfunktion implementieren? Können wir ein Update machen, eine neue Version erstellen? Das geht aber halt auch vielleicht nicht von heute auf morgen. Und je später ich im zeitlichen Verlauf dieses Jahres bin, desto mehr andere kommen auf den Trichter, dass die vielleicht eine E-Rechnung schreiben möchten. Wenn jetzt mein Softwarehersteller sagt, ja, das funktioniert, ja, dann implementiere ich es halt. Wenn mein Softwarehersteller sagt, nein, das funktioniert nicht, dann muss ich mir im Zweifelsfall eine neue Software organisieren. Und auch da kann mir meine Kanzlei wieder helfen, denn wir haben bei uns verschiedene Marktplatzpartner auf dem Dativ-Marktplatz, die branchenspezifische und auch branchenübergreifende Softwarelösungen anbieten, die auch zu gewissen Teilen schon e-rechnungsfähig heute sind oder es in Zukunft werden und die sich sehr, sehr schön ins Ökosystem der Kanzlei und des Mandanten einbinden lassen. Ja, Stichwort Prozess. Wir wollen ja im besten Fall Richtung Kanzlei fertige Daten übergeben oder möglichst fertige Daten übergeben. Und da kann mir die Kanzlei helfen. Die kann sagen, Mensch, wir haben Erfahrungen für deine Branche mit den und den Lösungen, die funktionieren richtig gut. Schau dir das mal an. Die zweite Variante ist in dem Fall, dass die Kanzlei feststellt, Mensch, so eine wirklich gute Branchenlösung brauchen wir vielleicht gar nicht, weil es ein sehr allgemeines Mandat ist. Ja, kein, ich finde immer die spannendste Branchenlösung bei uns auf dem Marktplatz, die zeige ich immer gerne, weil es für ein kurzes Schmunzeln gut ist, sind Bestatter. Ja, so. Ich sage mal, wenn du jetzt nicht in so einer speziellen Branche bist und dir reicht eine normale Rechnungsschreibungssoftware mit einer Artikelverwaltung und einer Kundenverwaltung und ein paar Auswertungsmöglichkeiten, dann ist es vielleicht auch das Auftragswesen Next von Dativ, ja, was genauso funktionieren kann und genauso gut integriert ist in diesen Kosmos. Und da kann mir die Kanzlei helfen. Was ich definitiv nicht empfehlen kann, wirklich nicht empfehlen kann, weil es nur zu Problemen führt, ist, ohne mit irgendjemandem, der nachher die Daten weiterverarbeiten muss, mir einfach irgendeine Software zu kaufen und zu sagen, naja, die sah halt ganz nett aus oder die war halt günstig oder die haben halt irgendwie eine gute Werbung gemacht auf YouTube, Instagram, TikTok oder halt einfach nur im Internet. Das kann echt in die Hose gehen, wenn die Kanzlei nachher ein Problem hat, das sauber anzubinden und ich dann doch wieder Prozessbrüche in irgendeiner Stelle drin habe. Also, mit Kanzlei sprechen, mal grundsätzlich zu schauen, wie wollen die meine Daten haben? Mit meinem Softwarehersteller zu sprechen, was kann ich denn heute überhaupt machen? Und wenn ich heute eine E-Rechnung aus meiner Software rausbekomme, die auch mal durch ein Validierungstool jagen. Da gibt es ganz viel im Internet, um zu schauen, ist das, was rauskommt, überhaupt valide? Ich habe da mal ein schönes Beispiel, als das mit der E-Rechnung Anfang 25 noch ganz frisch war, hat ein Mandant, mit dem ich zu tun habe, eine E-Rechnung bekommen von einem großen Softwarehersteller. Nicht der Dativ, keine Sorge. Es gibt andere große Softwarehersteller. Und das war eine Zugpferdrechnung, eine hybride Rechnung. Und das Belegbild war in Ordnung, aber der Datensatz war um den Faktor 1000 falsch. Da ist also aus einer Lizenz plötzlich 1000 Lizenzen geworden. Ja, mit dem entsprechenden Preis. Und spätestens beim Steuersatz wurde es dann nett, weil der war 19.000% anstatt 19%. Ja, Fiskus würde sich freuen. So ganz realistisch ist das nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, sowas mal durch eine Software vorher zu jagen und zu gucken, ist das sinnvoll, was da rauskommt?
Das ist super interessant, dass du das sagst, weil das war mir auch lange nicht klar und das ist was ich nochmal hervorheben möchte. Es ist ja, wie du sagst vorher, der Rucksack ist ja das Relevante. Nicht das, was du siehst, sondern das, was dranhängt, ist das, was du bezahlen musst, wo die Steuer drauf anfällt, was als Grundlage für alles Weitere dient. Ja. Und ich muss mir quasi als Unternehmer überlegen, wie prüfe ich denn diesen Rucksack? Ja. Und spätestens da brauche ich ja wieder irgendeine Softwarelösung, die jetzt im Dativ-Kosmos Unternehmen online sein kann, die aber auch vielleicht die eigene Software sein kann, unabhängig jetzt von der Größe. Und ich glaube, das stellt Unternehmer schon vor eine Herausforderung, wie gehe ich denn künftig diesen Prüfungs- und Freigabeprozess an? Richtig. Weil bisher machen viele das halt ausdrucken, drauf vermerken, IO und dann wieder einscannen. Das sehe ich oft und das ist bisher auch völlig legitim gewesen, aber ist halt in Zukunft nicht mehr möglich, weil wenn ich auf der Rechnung was verändere, muss ich es auch irgendwie ja, so abbilden, dass die E-Rechnung nicht verändert wird. Ja. Und ich kann nicht einfach auf meinem PDF irgendwas kritzeln, weil der Rucksack verändert sich halt nicht. Wie würdest du da vorgehen in Zukunft? Thema Prüfung und Freigabe.
Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch innerhalb der Datenfälle. Es gibt auch ein paar gesetzliche oder Anforderungen des Bundesministeriums für Finanzen. Ich will noch einen Punkt vorwegstellen, der mir gerade für das Thema Erstellen einer Rechnung ganz relevant ist. Wenn ich heute eine E-Rechnung aus meiner Software generiere oder morgen generiere oder schon gestern generiert habe, denn, ganz wichtig, das gilt seit 25, was wir jetzt gerade besprechen, wenn ich eine Rechnung als E-Rechnung verschicke, ist das primäre Rechnungsformat und ist zwingend zu berücksichtigen. Ich kann also nicht sagen, ach ja, der Datensatz ist falsch, nimm doch das Belegbild. Das funktioniert so einfach nicht an der Stelle. Und als Versender habe ich unter Umständen ein riesengroßes Problem. Wenn ich eine hybride Rechnung verschicke, also eine Zugpferdrechnung, ja, Belegbild, Datensatz, und mein Belegbild meinetwegen korrekt ist, mein Datensatz aber mehr als unwesentlich, also mehr als Rundungsdifferenzen beispielsweise, vom Belegbild abweicht. Zum Beispiel, weil der falsche Steuersatz drin steht oder weil eben die Artikelposition anstatt ein Artikel stehen halt 10 Artikel aus Versehen drin, weil die Software irgendeinen Fehler hat. Ist es für den Empfänger unter Umständen gar nicht so problematisch, weil der sagen kann, ich habe eine Rechnung, die ist anscheinend im Datensatz so falsch, dass ich keine Vorsteuer ziehen dürfte, ja, dann zahle ich die halt erstmal nur netto und kläre das weiter. Ja, und dann zahle ich halt die Steuer, wenn die korrigierte Rechnung gekommen ist. Da gibt es ja ganz viele Lösungen, da kann im Zweifelsfall auch immer die Kanzlei helfen, wie man damit jetzt umgeht, gerade bei größeren Rechnungen. Nur für meinen Versender ist das ein Problem, denn die Finanzverwaltung sagt ganz klar, wenn ich eine Hybridrechnung schicke und dieser Datensatz abweicht vom Belegbild, dann ist zu prüfen, ob das Belegbild, aber der Datensatz ist ja immer primär, der ist ja immer das, was maßgeblich ist für meine Umsatzsteuer, die ich abführen muss. Dann ist aber zu prüfen, ob das Belegbild nicht eine sonstige Rechnung darstellt, die nochmal eine Umsatzsteuerpflicht auslöst. Und Lisa, du weißt das selber gut genug. Wann fällt das auf? Wenn die Prüfung kommt. Und dann habe ich im Zweifelsfall 3 Jahre falsche Rechnungen verschickt und dann wird's richtig witzig. Dann habt ihr als Steuerkanzlei richtig was zu tun, das irgendwie gerade hinzubiegen wieder. Und daher ist es umso wichtiger, sich über diesen Prüfprozess von weg Gedanken zu machen. Und wie kann ich das jetzt lösen? Innerhalb der Datenwelt würde ich tatsächlich empfehlen, nutzt die E-Rechnungsplattform. Die E-Rechnungsplattform, ich kann mich kostenfrei registrieren. Der Empfang ist auch kostenfrei, der Versand. Da wird sich in der Preisstruktur ein bisschen was zukünftig anpassen. Aber ich sag mal, empfangsseitig ist ja einmal die Prüfroutine, die ich brauche. Da würde ich immer es über die Plattform schleusen. Der Vorteil ist, ihr als Kanzlei innerhalb des Dativ-Kosmos könnt den Mandanten direkt in unsere E-Rechnungsplattform, in sein E-Rechnungspostfach, eure Kanzleirechnung schicken. Ihr habt keinen Medienbruch, ihr habt keine E-Mail, die verändert werden kann, ihr habt nichts, was abgefangen werden kann. Es ist eine echte 1-zu-1-Kommunikation. Und der Mandant hat die Möglichkeit, diese Postfachadresse auch seinen Lieferanten zu geben. Und er kann das per Mail-to-Inbox machen, er kann das über eine Traffics-ID machen, also über ein nationales E-Rechnungsnetzwerk, in dem über 200.000 Unternehmen schon drin sind, vor allen Dingen viele sehr große Unternehmen. Ich darf jetzt keine Namen nennen, aber alle Namen, die ich jetzt nennen würde, die kennen auch alle Mandanten. Ja? Und er kriegt auch eine PayPal-ID gleichzeitig. Und diese PayPal-ID ist die europäische E-Rechnungsnetzwerk-ID, die ich beispielsweise meinem italienischen Lieferanten geben kann, weil der damit was anfangen kann. Ja? Und dann bin ich im Teil dieses Netzes und kann nicht nur meine Adressdaten jemandem geben, sondern wenn jemand anders da drin ist, kann ich auch seine Adressdaten bekommen und aus meiner Software, gerade in der Datenwelt, ihm E-Rechnungen in sein Postfach schicken. Und dann läuft die Validierung komplett mit an der Stelle. Empfangsseitig wäre das ein Weg. Der zweite Weg, ich schicke es nach Unternehmen online hoch, über, weiß ich nicht, Upload Mail oder direkt den Browser hochladen. Und auch dort machen wir eine Validierung. Die ist nur, Stand heute, optisch und also optisch sehe ich das, aber in der Plattform ist sie technisch tiefer, da sehe ich genauer, was das Problem ist. Das hilft mir aber nicht unbedingt für meinen Ausgangsprozess, wenn ich mit irgendeiner Fremdsoftware quasi Rechnung schreibe. Da kann ich nur empfehlen, es gibt ganz gute Validierungstools im Internet. Im Internet. Ich denke, da können wir bestimmt, ihr habt doch bei Podcasts immer so tolle Shownotes und alles drum und dran, da können wir bestimmt irgendwas unten rein verlinken, was da gut funktioniert. Da gibt es nämlich einige Tools, die nicht nur durch ein Tool das jagen, sondern durch mehrere Validierungstools das jagen. Und dann sehe ich einfach, passen die Grundanforderungen, kann ich das so versenden? Und das mache ich halt mal am Anfang, vielleicht mache ich es auch dazwischen mal stichprobenartig. Das muss man sich dann überlegen, wie man prozessual damit umgeht.
Okay, ich höre raus, wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste. Ich bin jetzt Unternehmer heute, hier und jetzt und habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich müsste primär mal mich auf Veränderung einstellen mental. Ja. Müsste mein Team mitnehmen, dass es sich verändern wird alles. Müsste mit meiner Kanzlei in den Austausch gehen und fragen, was soll ich am besten tun? Und mich dann einfach darauf einlassen, dass ich meine Prozesse hinterfrage und all diese von dir genannten Tools und Ideen nutze, um halt aus diesem lästigen gesetzlichen E-Rechnungsthema vielleicht sogar einen Vorteil für mich zu schlagen.
Ja, genau, genau. lass mich vielleicht noch zwei, drei Kleinigkeiten ergänzen und dann, wir wollen ja auch unbedingt noch ein paar positive Effekte mitgeben, was das für Vorteile haben kann. Ja, jetzt bauen wir gerade so ein bisschen die, oh Gott, was ist denn das für ein Zeug, Schiene auf. Aber wir wollen ja die Menschen mit positiven Botschaften zurücklassen und deswegen ist es, glaube ich, spannungsbogensmäßig, wenn es gut so. Das BMF hat gerade was das Thema Validierung angeht, aber auch gesagt, wenn ich Rechnung erhalte, das Validierungsergebnis muss ich aufbewahren. Ja. Und wir in der Plattform, wir stellen das dar. Wir werden das auch zukünftig in irgendeiner Form von Rechnungsbuch weiterhin darstellen oder dann im Unternehmen online übergeben. Das ist auch bei uns natürlich gerade noch im Fluss. Ne? Wir nehmen heute irgendwie auf, Ende Januar, und das ist ein Prozess. Ja? Das kann in 2 Wochen, kann das schon veraltet sein, was wir heute besprechen, in bestimmten Punkten. Also auch da brauche ich eine Lösung, die das Ganze tut, und dann muss ich eben meinen Prozess anfassen. Und wenn ich heute in meinem Unternehmen einen Prozess habe, die Rechnung geht im Briefkasten bei mir ein, ja, von der Post, ich hole die raus, mache die auf, die läuft dann irgendwie im Haus durch die Gegend, jeder macht seinen Servus drauf und am Ende landet das Ding 8-mal kopiert in der FIBU, die das Ganze dann in einem Pendlot in die Kanzlei schickt, dann ist das ein Prozess, der heute vielleicht funktioniert, der ist aber ehrlicherweise heute schon nicht ganz so optimal, könnte eigentlich heute schon besser funktionieren, und in Zukunft wird es nicht mehr gehen. Spätestens das Servus mit dem handschriftlich draufgemacht, habe ich ein Problem bei einer E-Rechnung. Ja, der Monitor ist irgendwann voll, ja, wenn ich da immer drauf schreibe. Und deswegen ist ein guter digitaler Prozess, und ich bleibe jetzt wieder bewusst in der Dativ-Welt, auch wenn es andere Lösungen gibt, die das ähnlich können. Ja, zum Teil auch Marktplatzlösungen, die das ähnlich können, die also sich gut wieder anbinden lassen. Ich habe meinen Eingangskanal, also nein, ich fange noch weiter vorne an. Ich sage allen meinen Lieferanten, schickt mir elektronische Rechnungen. Ich will kein Papier mehr. Und wenn ich Papier bekomme und es kein AAA-Lieferant ist, auf den ich angewiesen bin, dann suche ich mir vielleicht auch mal testweise einen anderen und gucke, ob der das besser kann. Ja, ich weiß, das ist ganz gefährlich und kritisch und, oh Gott, Dinge verändern, aber ich habe jetzt eine große Chance. Also, ich sage mal Lieferanten, ich akzeptiere nur noch elektronische Rechnungen, idealerweise E-Rechnung. Und übrigens, ich habe da so ein E-Rechnungspostfach, schickt es mir dahin, gerne per Trafix oder PayPal-ID oder im Notfall auch per Mail-to-Inbox-Adresse, die ich gegebenenfalls auch intern weiterleiten kann, wenn ich es dort reinbekomme. Und dann habe ich diesen Prozess. Dann lade ich alle meine Belege, die ich bekomme, nach Unternehmen online hoch, und aus dem Dativ-E-Rechnungspostfach geht das automatisch, wenn ich das will. Ich kann das 1:1 durchschießen lassen. Ich muss da theoretisch gar nicht reingucken. Praktisch kann ich es aber machen, ähnlich wie ich in meinen Briefkasten ja auch jeden Tag reingucke. Und wenn ich dann meine Prüfroutinen haben möchte, dann setze ich unsere Belegfreigabe danach. Die Belegfreigabe kann, je nachdem, ob ich die Komfortvariante wähle oder die normale Variante, Automatismen, Workflows, verschiedene Freigabestufen mit, da müssen 2 von 4 Menschen in einer Gruppe zustimmen, damit das überhaupt freigegeben werden kann. Oder wenn es über 10.000 Euro ist, muss am Ende die Geschäftsleitung das Ganze nochmal freigeben. Das kann ich alles darstellen, wenn ich das möchte. Und alles, was durch diese Prüfung gelaufen ist, das landet dann in Unternehmen online und das steht dann für die Kanzlei zum Buchen bereit. Und ob ich sage, naja, ich brauche jetzt trotzdem noch das Papier in meinem Unternehmen für irgendwas, das mache ich danach. Das mache ich danach oder parallel zu dem Prozess, der für die FIBU relevant ist. Denn ganz ehrlich, der Buchhaltung und gerade der Kanzlei ist in der Regel irgendeine Annotation auf einem Beleg, die vom Einkauf oder vom Lager kommt, völlig egal. Das Ding muss gebucht werden. Und so entschlanke ich diesen Prozess oder verschlanke ich diesen Prozess an der Stelle ganz stark, ohne dass ich unbedingt alle Prozesse in meinem Unternehmen, die vielleicht auch aus guten Gründen noch in Papierform sein können, komplett abreißen muss an der Stelle. Und ja, das wird wehtun. Das heißt, und ja, das werden einige Mandanten nicht toll finden. Und ja, das werden vor allen Dingen einige Leute, die bei den Mandanten arbeiten, nicht toll finden. Aber wir haben früher mit irgendwie roter Farbe an Steinwände gekritzelt, das machen wir heute auch nicht mehr.
Da hast du recht. Und wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, in 3 kurze, knackige Vorteile, die du angeteasert hast, der Spannungsbogen ist hoch, wie würdest du das beschreiben?
Zeit und Geld. Blöd, das sind jetzt also nur 2 Vorteile gewesen.
Das passt schon. Ich glaube, das reicht den meisten.
Es gibt nämlich tatsächlich, also jetzt kann man sagen, ja, Zeit und Geld, na, erzählen kann der viel. Es gibt, ich habe es hier parallel gerade mir mal aufgemacht, damit ich die richtigen Zahlen nenne. Es gibt da auch Untersuchungen dazu. Ich schaue mir das mal ganz kurz an. Wir reden bei Unternehmen, in Unternehmensgröße, ich meine so zwischen 10 und 50 Mitarbeitern, also der klassische, ne, kleinere mittelständische Unternehmer, reden wir von einer zeitlichen Ersparnis von ja zwischen 5,5 und 6 Stunden pro Woche Arbeitszeit, ja, die ich mir damit sparen kann, statistisch. Ja, das mag im Einzelfall mehr oder weniger sein.
Ja.
Damit ja, über 13, also circa 13.500 Euro Kostenersparnis pro Jahr, die mir das bringt, also etwas über 1.000 Euro im Monat. Das ist so die eine Geschichte, also spart Zeit und Geld auf der einen Seite, aber auch die statistische Untersuchung hat belegt, dass ich, wenn ich E-Rechnung versende, mein Geld tendenziell schneller bekomme. Und zwar um, lese es ab, 4 Tage schneller als mit Papierrechnungen im Schnitt.
Also wenn das jetzt kein Ansporn ist für alle, das Thema zeitnah anzugreifen.
Ja, ja, ja. Und was hat es noch für einen Vorteil? Es ist weniger fehleranfällig. Das muss man halt auch sagen, weil ich einen Datensatz habe, der ausgelesen wird. Das heißt, alle nachgelagerten Prozesse, egal ob ich im Unternehmen selber buche, egal ob ich das nutze, um eine Auswertung in meinem Warenwirtschaftssystem nachher darüber laufen zu lassen, egal ob die Kanzlei das nachher für die Auftragsfibu benutzt. All diese Dinge werden ja auch effizienter, weil ich eben nicht mehr auf eine Texterkennung, die fehleranfällig angewiesen ist, bin.
Das ist wirklich sehr wertvoll, was du sagst, Michael. Wir beenden unsere meisten Folgen immer mit einer Schätzfrage. Jetzt würde mich darauf deine Antwort noch sehr interessieren. Wenn du jetzt in einer Prozentzahl nennen müsstest, wie viele Unternehmen bereits gut vorbereitet sind für alles, was kommt, welche Zahl würdest du nennen?
Da habe ich mir selber noch mit 2 Sätzen eine Zeit erkaufen, weil ich wollte den Leuten noch Ausnahmen nennen. Das haben wir vorhin vergessen, uns unterschlagen.
Ganz kurz, ja. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit.
Nur die Ausnahmen. Was wir sagen, E-Rechnung, B2B, ja.
Ja.
Steuerpflichtige, steuerbare Leistungen und von der Erstellung, das ist ganz wichtig, sind Stand heute zumindest Kleinunternehmer ausgenommen. Das, auch das kann sich ändern. Nur damit jetzt wir wissen, also B2B ist der relevante Business-to-Business, ja, Unternehmenskunden. Wie viel Prozent der Mandanten sind gut aufgestellt? Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ich weiß die Antwort auch nicht. Mich würde nur deine persönliche Einschätzung interessieren, weil ich Bauchgefühl, da gibt es schon noch ein bisschen Luft.
Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir bei Unternehmen irgendwo vielleicht bei 30% wären, da wären wir, glaube ich, schon echt gut dabei. Ja, beim über alle Unternehmensgrößen gerechnet. Ich glaube, große Unternehmen sind tendenziell ein bisschen besser hier und da aufgestellt. Mal Lisa, ganz ehrlich, ich rede ja manchmal mit Handwerkern, die mir irgendwie vor die Flinte laufen, weil die bei uns mal was zu tun haben und fragen, ne, wie schaut es mit E-Rechnung aus? Die meisten sagen dann, ah ja, habe ich mich noch nicht beschäftigt. Meine Kanzlei hat mir was gesagt, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ja, und wenn man das so statistisch drüberlegt, einer von 3 Handwerkern sagt, ja, ich habe mich damit schon beschäftigt, dann sind wir so bei den 30%. Ich denke, das ist ein relativ realistischer Wert. Nur wir haben gehört, 27 wird es die ersten massiv treffen. Und damit empfangsseitig auch vor allen Dingen alle deutlich massiver treffen als heute. Denn jeder kriegt eine Telekom-Rechnung. Jeder bekommt eine Rechnung einer Steuerkanzlei, die im besten Fall ja auch über 800.000 Euro Umsatz machen. Jeder bekommt eine Rechnung vom Internetanbieter. Jeder geht bei der Metro einkaufen. Jeder kauft vielleicht mal irgendwie beim Mediamarkt einen neuen Computer. Das sind alles Leute, die plötzlich eine E-Rechnung erstellen müssen, zwingend.
Danke für deine Einschätzung. Ich hätte tatsächlich auch 30 bis 40 geschätzt. Daher deckt sich unsere Einschätzung jetzt auch so aus der Steuerkanzlei-Perspektive. Ich bedanke mich herzlich für all deinen Input, Michael. Ich hoffe, dass wir einige Leute motivieren können, das Thema jetzt dann anzugehen und sich bei Fragen an uns bzw. die DATEV zu wenden.
Sehr gerne.
Und freue mich oder bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Vielen Dank.
Vielen Dank und bis nächste Woche Donnerstag zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir hätten noch 2 Stunden länger reden können.